Hallo Sebastian.
Hi.
Ich wollte dich heute mal ein bisschen was fragen und ausquatschen. Und zwar, jetzt kannst du uns einmal erzählen, wer du überhaupt bist und warum du heute da bist.
Ich bin heute da, damit wir gemeinsam den Podcast aufnehmen zum Thema Obdachlosigkeit. Ich bin der Sebastian Werkli, arbeite seit mittlerweile 2,5 Jahren in der Jugendnotstandsstelle Klagenfurt, also mit obdachlosen, wohnungslosen Jugendlichen. Und darf heute mit dir gemeinsam über das Thema Obdachlosigkeit sprechen.
Genau. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Deswegen starten wir, würde ich sagen, gleich mit der ersten Frage, die wir haben. Und zwar, was kannst du uns über das Thema Obdachlosigkeit erzählen? Oder beschäftigt dich genau beim Thema Obdachlosigkeit gerade?
Nein, es gibt viele Punkte, die mich beschäftigen. Ich möchte zuerst einmal vielleicht über den Unterschied zwischen Obdachlosigkeit und dem weniger betrachteten Thema Wohnungslosigkeit mich unterhalten, weil das ja zwei sehr verwandte Begriffe sind, und zwar zwei sehr verwandte Themen, aber trotzdem unterschiedlich sind, weil wir bei Wohnungslosigkeit davon sprechen, dass eben du als Person selbst keine Wohnung hast. Während Obdachlosigkeit bedeutet, dass du überhaupt keinen Platz zum Unterkommen hast, bedeutet, jemand, der in einer Notschlafstelle schläft, ist wohnungslos, aber nicht obdachlos, weil er eben ein Obdach über dem Kopf hat. Und das ist ein wichtiger Unterschied, den wir betrachten müssen, nämlich auch aus dem Thema, weil es viel verdeckte Obdachlosigkeit gibt, viel verdeckte Wohnungslosigkeit. Beispielsweise, wenn junge Frauen ewig lang in einer Beziehung bleiben, die total toxisch ist, die ihnen schlecht tut, einfach damit sie nicht wohnungslos werden, damit sie einen Ort haben, wo sie unterschlüpfen können. Aber genauso, wenn eben junge Frauen oder auch junge Männer bei Freunden oder Verwandten unterkommen, weil sie halt selbst wohnungslos sind, damit sie nicht obdachlos werden. Also Obdachlosigkeit bedeutet im Prinzip, dass du wirklich auf der Straße schläfst, dass du eben so überhaupt gar keinen Unterschlupf hast, während Wohnungslosigkeit bedeutet, dass du zwar irgendwo unterkommen kannst, aber selbst keine Wohnung hast, keinen Platz für dich, keine Privatsphäre und viele andere Themen, die halt da mit reinspielen.
Verstehe, ja, das haben wahrscheinlich viele nicht so am Schirm, was da genau der Unterschied ist, und gehen dann wahrscheinlich nur von Obdachlosigkeit immer aus. Was genau hast du in deinem Tätigkeitsfeld als Sozialarbeiter mit Obdachlosigkeit zu tun? Oder wie arbeitest du mit den Klienten und Klientinnen?
Da muss ich vielleicht auch noch einmal das betonen, dass ich eben in der Jugendnotschaftsstelle arbeite, die noch einmal anders zu betrachten ist als die reguläre Notschaftsstelle für Erwachsene. Einfach aus dem Grund, weil wir im Kinder-Jugendbereich eine wesentlich bessere Finanzierung haben, deswegen auch für unsere Klientinnen und Klienten ein besseres Netz, als es eben erwachsene Obdachlose haben. Das erlebe ich auch in der täglichen Arbeit mit Menschen, die dann über 18 sind, die volljährig werden, weil wir nehmen ja Menschen auf bis zum 21. Lebensjahr. Und du merkst einfach in der täglichen Arbeit, dass die Vermittlung in Hilfsangebote für diese Menschen noch einmal wesentlich schwieriger ist als im Kinder- und Jugendbereich, weil du bei einem 14-, 15-, 16-Jährigen eben das komplette System der Kinder- und Jugendhilfe im Hintergrund hast, das du halt bei vielen Volljährigen nicht hast. Es gibt dann ein paar engagierte Sozialarbeiterinnen in der Kinder- und Jugendhilfe, die dann trotzdem noch weiterhelfen. Aber das ist leider nicht die Regel, und bei Menschen, die halt dann noch älter werden, ist es eben noch einmal schwieriger, weil natürlich, wenn du ein 17-, 18-jähriger Mensch bist, der wohnungslos wird, dann hast du eher noch irgendwo vielleicht eine Tante, Eltern im Hintergrund, bei denen du trotzdem unterkommen kannst. Wenn du ein 50-jähriger Mann bist, der seit mehreren Jahren teilweise schon obdachlos ist, der vielleicht ein Suchtproblem hat, der bereits ein Kriminalitätsproblem hat, dann hast du eben diese Möglichkeiten oft nicht, weil sich Verwandte dann noch einmal schwerer tun, dich überhaupt aufzunehmen. Weshalb diese Bereiche eben ganz unterschiedlich sind. Und das muss man auch in der Arbeit dann mit den Klientinnen und Klienten betrachten, dass jüngere Menschen Gott sei Dank in meinem Bereich, für die älteren Menschen dann eben schade, einfach bessere Voraussetzungen im System auffinden.
Okay. Und du bist ja wirklich in der Jugendnotschlafstelle für die Jugendlichen eben zuständig. Was kannst du uns aber trotzdem vielleicht auch über den Bereich von Erwachsenen noch erzählen?
Ja, man nimmt sich eben aus der täglichen Arbeit einige Punkte mit. Die Arbeit mit Erwachsenen bekomme ich beispielsweise mit, weil es immer wieder Zusammenarbeit mit der Erwachsenen-Notschaftsstelle in Klagenfurt gibt, mit der Frauen-Notschaftsstelle in Klagenfurt gibt. Oder weil man sich im Zuge unseres Masterstudiums beispielsweise eben auch mit anderen Einrichtungen beschäftigt. Und das Thema bei erwachsenen Obdachlosen ist es dann halt oft, dass die Notschlafstellen eher schlecht ausgestattet sind. Also wir sprechen da von Schlafsälen mit in Klagenfurt, glaube ich, 30 Betten in Wien, wenn wir uns die Gruft zum Beispiel anschauen, die, glaube ich, bekannteste Einrichtung für Obdachlose in Österreich. Haben wir einen Schlafsaal mit 60 Betten. Das ist dann natürlich auch noch einmal eine Überwindung für viele Menschen, überhaupt dahin zu gehen, dieses Angebot anzunehmen, was vielleicht besser wäre, wenn wir mehr Ressourcen in dem Bereich hätten. Vor allem, ich finde da auch immer interessant, es gibt ja das Konzept des Housing First. Das bedeutet ganz knapp heruntergebrochen, im Prinzip, dass man jemanden zuerst einmal eine Wohnung, einen Ort zum Leben, einen Ort zum Schlafen zur Verfügung stellt und alle anderen Bereiche eben erst einmal hinten anreiht, also die Bearbeitung von einer Sucht, die Kriminalitätsthematik, aber auch andere Themen, die halt einfach mit hineinspielen in den Bereich Obdachlosigkeit. Ja. Dadurch wollen ja einige Länder, Finnland hat dieses Jahr und letztes Jahr davon sich hören gemacht, Obdachlosigkeit komplett beenden, weil sie jeden Obdachlosen zuerst einmal eine Wohnung zur Verfügung stellen, weil an diesem Thema Obdachlosigkeit hängt ja ein riesengroßer Rattenschwanz dran. Bedeutet, wenn du obdachlos bist, also keine Meldeadresse zum Beispiel hast, kannst du dich nirgends bewerben, kannst du dich für gewisse Hilfsleistungen, Sozialhilfe nenne ich jetzt einfach mal, einfach auch nicht bewerben. Bedeutet, wenn du auf der Straße bist, keinen Ort zum Unterkommen hast, viele Obdachlosenstellen einfach, weil sie zu wenig Ressourcen haben, unattraktiv sind, auch weil es zu wenig MitarbeiterInnen zum Beispiel gibt. Dann hast du eben ein riesengroßes Problem, aus dieser Obdachlosigkeit wieder rauszukommen. Und es ist eben leider nicht so einfach, wie sich das viele Leute, die wenig mit dem Thema zu tun haben, vorstellen. Deswegen, ich glaube, dass wir in dem Bereich eben andererseits wesentlich mehr Ressourcen brauchen, um den Menschen einfach zu helfen. Und die würden halt wirklich wünschen, dass wir flächendeckend etwas, so ein Konzept wie Housing First umsetzen können, das halt wirklich wichtig wäre hier, um zu helfen.
Ja, auf jeden Fall. Zu deinem Thema Juno, Jugendnotschlafstelle für die Kinder und Jugendlichen. Wie arbeitest du mit diesen Kindern und Jugendlichen und wie unterstützt du sie in deiner täglichen Arbeit? Das wird sicher auch alles sehr interessieren.
Also das, was unsere tägliche Arbeit ausmacht, ist einmal eine hohe Flexibilität, weil kein Tag gleich ist wie der nächste. Ja. Du kannst einmal einen Tag in die Arbeit kommen und es ist der ruhigste Tag aller Zeiten und du hast Zeit mit deinen Klientinnen Anträge auszufüllen für eine Gemeindewohnung, für eine Volkshilfewohnung, für eine Genossenschaftswohnung, Anträge auszufüllen für beispielsweise an Therapieplatz oder für Sozialhilfe oder du kannst ihnen eben dabei helfen, Bewerbungen zu schreiben, sich eine Kursmaßnahme vom AMS rauszusuchen und so weiter und so fort. Halt alles, was da dran hängt, du hast an ruhigen Tagen eben oft einfach Zeit, um gemeinsam mit den Jugendlichen zu kochen, ihnen allgemeine Haushaltsfähigkeiten beizubringen. Oder du hast einfach mal Zeit, um eine Freizeitaktivität zu machen. Also jetzt dann im Sommer, wenn es wieder wärmer wird, um gemeinsam schwimmen zu gehen, aber auch um zum Beispiel mal bowlen zu gehen oder sonstige Freizeitangebote. Und dann gibt es auch noch die stressigen Tage, wo du in die Arbeit kommst und wir haben eine Zielgruppe, die ist eben zwischen 12 und 21. Ich glaube, die meisten wissen, wie sie selber wahrscheinlich auch in der Pubertät beispielsweise waren. Dann kommst du in die Arbeit und du hast einen Konflikt nach dem Konflikt nach dem Konflikt nach dem Konflikt, den du halt alle lösen musst in der Arbeit, damit du dann überhaupt einmal zu den anderen Themen kommst. Und deswegen, es ist eine wahnsinnig herausfordernde, aber auch eine wahnsinnig spannende und Arbeit, die dir halt auch einfach wahnsinnig viel zurückgibt. Also ich bin noch immer auf dem Stand, ich glaube, das können viele von ihrer Arbeit nicht behaupten, ich gehe 95% der Zeit wirklich gern in die Arbeit, gehe dann 95% der Zeit auch wieder gern haben, aber ich gehe einfach wirklich gern in die Arbeit, weil ich merke, du kannst da wirklich etwas verändern und vor allem am Anfang vom Leben kannst du noch einen großen Einfluss, einen großen Impact auf das Leben deiner Klientinnen und Klienten haben. Mhm. Und mir zum Beispiel gibt es auch immer wahnsinnig viel, wenn ich entweder, weil sie uns besuchen kommen oder weil man sich zufälligerweise irgendwo trifft, dann auch sehe, den Fortschritt, den die Klientinnen und Klienten gemacht haben, nachdem sie bei uns ausgezogen sind wieder, weil sie dann eben die Ausbildung fertig gemacht haben, weil sie seit Jahren eine Wohnung haben und die halten können, weil sie teilweise, jetzt hat sich gerade eine ehemalige Klientin von mir verlobt. Das ist einfach wahnsinnig cool, das mitzubekommen dann im Nachhinein. Deswegen, ich finde meine Arbeit einfach wahnsinnig schön und sie gibt dann wahnsinnig viel.
Das ist sehr schön zu hören. Und hoffentlich können wir auch Leute motivieren, oder in diesen Bereich einzusteigen und in das Handlungsfeld der sozialen Arbeit. Du hast eh kurz jetzt eigentlich schon erwähnt, warum du in diesem Tätigkeitsfeld unterwegs bist. Aber gibt es irgendwie noch so einen ausschlaggebenden Grund, warum du jetzt genau in diesen Bereich eingestiegen bist und nicht beispielsweise in die Kinder- und Jugendhilfe oder Armutsbekämpfung ist es ja auch ein bisschen. Kommt drauf an, es verspüren ja viele, viele Bereiche da eigentlich auch mit. Aber
das genau. Genau das habe ich im Kopf gehabt, um die Frage zu beantworten.
Ja.
Ich bin damals, ich habe mein Praktikum in der JONO gestartet im Zuge meines Bachelorstudiums.
Ja.
Aus dem Grund, weil die JONO einfach ein wahnsinnig großes Spektrum hat, was an Themen, die du bearbeitest.
Ja.
Eben, es geht von, eben, es ist ein Teil der Kinder- und Jugendhilfe, es ist eine Einrichtung genau. der Kinder- und Jugendhilfe, es ist ein Teil der Armutsbekämpfung, es ist bei vielen Klientinnen und Klienten ein Thema der Suchthilfe, weil du halt viele Klientinnen und Klienten hast, die halt eine Abhängigkeit haben. Es ist in vielen Bereichen ein Thema der Kriminalitätsbekämpfung klingt falsch, aber ja. Kriminalitätsprävention, weil du halt dieses Thema auch dabei hast. Also es ist einfach etwas, wo du von so vielen Bereichen einfach Themen mitnehmen kannst.
Ja, aber auch so gesehen musst du dich in sehr vielen Bereichen auskennen wahrscheinlich. Dementsprechend, oder es sind ja so viele verschiedene Klienten, Klientinnen, die mit unterschiedlichen Problemlagen oder Lebenssituationen zu euch kommen. Wie bereitet man sich darauf vor eigentlich?
Also oder? Ich glaube, dass gutes Fundament aus der Ausbildung wahnsinnig wichtig ist. Du kriegst ja in der Ausbildung der sozialen Arbeit, so wie ich sie an der FH Kärnten gemacht habe, im Bachelorstudium, einfach wahnsinnig viele Themen mit, die eben aus den genannten Bereichen, die ich gerade aufgezählt habe, einfach drinnen sind. Aber was dann noch einmal dazu kommt, du lernst in der Ausbildung halt viele praktische Themen, nicht wie fülle ich einen Antrag aus, welche Hilfsangebote gibt es, welche Stellen gibt es, wohin ich mich wenden kann. Da unterstützen eh Einrichtungen und Institutionen wie Wohin ziemlich gut, wo du einfach auch als Fachkraft nachschauen kannst, weil es gibt Gott sei Dank jedes Jahr neue Angebote. Die kannst du gar nicht alle im Kopf haben.
Das verlinkt man sich ja auch noch, wohin,
Auf
damit
alle
man
Fälle,
sich
also
informieren kann.
ich kann dann nur an Wohin ein großes Shoutout zu geben, die machen wirklich super Arbeit. Aber ansonsten eben das Fundament durch die Ausbildung. Es kommt dann dazu die praktische Erfahrung, die kannst du einfach nicht lernen, weil ob du jetzt Krisenintervention theoretisch lernst oder praktisch ausübst, ist halt noch einmal ein großer Unterschied, weil in der Praxis einfach nicht weil du halt die Fälle aus der Theorie nicht eins zu eins anwenden kannst. Und dann eben Hilfsangebote von anderen Einrichtungen, Vernetzung mit anderen Einrichtungen ist halt auch etwas wahnsinnig Wichtiges. Und das würde ich so als Dreiklang, wie man sich auf die Arbeit vorbereitet oder wie man die Arbeit schafft, mitgeben.
Ja, super. Ja, dann hätte ich noch eine finale Frage für dich. Und zwar, was würdest du den Personen raten, die in die soziale Arbeit einsteigen wollen als Berufsfeld oder die sich generell für das Thema Obdachlosigkeit interessieren? Was würdest du denen mitgeben?
Also das, was mir in meiner Ausbildung wahnsinnig geholfen hat, waren eben die Praktika. Und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Man kann ja im Studium beispielsweise oder auch teilweise vor dem Studium, um sich einmal zu informieren, passt, ist das Studium etwas für mich, kann man ja freiwillige Praktika machen, kann man einmal für eine Woche, 2 Wochen reinschnuppern in den Bereich. Ich kann auch einfach sagen, es hilft wahnsinnig viel, wenn man sich mit Personen aus der Praxis austauscht. Also wenn du jetzt beispielsweise gerade mit dem Bachelorstudium angefangen hast, es hilft einfach wahnsinnig viel, wenn man sich mit anderen Studierenden, die vielleicht schon im fortgeschrittenen Semestern des Bachelors sind, die ja vor allem im dritten Studienjahr auch oft schon arbeiten, beziehungsweise wenn sie nebenberuflich studieren, dann arbeiten sowieso fast alle. Oder eben Studierende aus dem Master sich auszutauschen, um herauszufinden, welcher Bereich für dich was sein könnte. Ich glaube, dass du da für dich persönlich auch sehr viel reflektieren musst. Ich zum Beispiel habe von Anfang an gewusst, ich bin einfach nicht die richtige Person, um im Bereich mit Hochaltrigen zu arbeiten, weil das würde ich nicht ertragen, regelmäßig auch mit dem Tod zum Beispiel konfrontiert zu werden, weil ich da eine sehr sentimentale, emotionale Seite habe, was dieses Thema angeht. Deswegen habe ich von Anfang an gewusst, der Bereich kann nichts für mich sein. Und ich glaube, dass du als Person einfach so reflektiert sein musst, um zu wissen, welcher Bereich ist etwas für mich und in welchem Bereich kann ich mir gar nicht vorstellen.
Aber das kristallisiert sich wahrscheinlich durchs Studium dann auch irgendwo raus.
Absolut. Also
Genau.
ich kann eben jetzt nur vom Bachelor an der FH Kärnten sprechen, aber eben du hast so viele Themen im Studium drinnen, dass du einfach während Studium draufkommst, das Thema ist etwas für mich oder das Thema ist nichts für mich.
Genau. So wie es halt in anderen Dingen auch ist, gell?
Fix.
Ja, dann danke für die ausführlichen Antworten
Ich sage
und
danke fürs Interview.